Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Es ist Montag, der 3. Oktober. Deutschland feiert den Tag der Einheit. Der Worum-Podcast feiert immer noch unser 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach, auch wenn es knapp 48 Stunden her ist. Damit herzlich willkommen zu Folge 111. 13 Minuten haben wir sie genannt. Und herzlich willkommen, Jan Siegert, mein bester Werder-Freund und liebster Kuschelbär.
Hallo, mein süßen Thomas Kuhlmann. Du scheinst genauso euphorisiert zu sein, wie ich es immer noch bin.
Ja, ich dachte, also 13 Minuten könnte auch die Fortsetzung meines Sexvideos Losing Ugly sein. Ja, das zweite. Ja, ja, ja. Aber stimmt gar nicht, es waren bessere 13 Minuten. Oh Gott, das klingt ja wie auswendig gelernt. Mein Freund, schnell, lass uns zur Sache kommen. Du warst im Stadion, wie hat sich das angefühlt?
Ja, also 45 Minuten am Stück unglaublich den Kopf schütteln ist auch mal eine neue Erfahrung. Das war schon ziemlich besonders, muss ich sagen. Das ist ja nun auch wirklich komplett entgegen dem gelaufen, was wir beiden vorher rumgeungt haben. Ja. Insofern, ich bin mit meinen offenbar wiederentdeckten Positive-Jinx-Fähigkeiten von vorne bis hinten zufrieden.
Ja, meinst du beziehst diese Leistung wieder auf dich?
Ja, selbst natürlich. Das ist ja, versteht sich ja von selbst, ja. Weil es immer genauso nicht kommt, wie der Sieger das einschätzt. Und ja. Im Negativen müssen wir uns anhören, dass wir alles verjinxen. Im Positiven beanspruche ich dasselbe jetzt auch für mich.
So, richtig so, richtig so. Ja. Das darf nicht nur bei der beim Hot Call Füllkrug ja, zur genau. WM bleiben. Ja. Nein, auch im Kleinen sorgen wir für den einen oder anderen Punktgewinn.
Und nicht unbescheiden möchte ich sagen, gern geschehen.
Ja. Mein Freund, ey, ja, 13 Minuten, was soll man sagen? Rausch, ne? Also wer noch mal schnell aufs Klo wollte vor Anpfiff oder ein Bier holen, der
besser
hat die schlechte
nicht.
Karten.
Ja, ja, du, und es passt auch ganz gut, weil ich habe mir just am Abend nach dem Spiel habe ich mir noch vom Chef vom Eisen, von Nando, der hat so eine kleine Auflage an T-Shirts machen lassen. Und da steht, das ist ein weißes T-Shirt, steht in grün drauf, 6 Minuten.
Ja.
In Anlehnung Dortmund. An die 6 Minuten in Dortmund.
Ja.
Ja, fand ich eine großartige T-Shirt-Idee. Zweite Edition folgt dann wohl demnächst mit 13 ja. Minuten. Unfassbar.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber muss man auch sagen, die 13 Minuten beziehen sich ja wirklich auf die ersten 13 Minuten, in denen wir gleich 3 Tore gemacht haben. Und zwar nicht irgendwie reingepimmelte Tore, sondern
ja.
Also fußballerische Feinkost, möchte man sagen, oder nicht?
Ja, möchte man sagen. Und halt auch alles wirklich wie gemalt, ne? Auch, dass Duxchi endlich trifft.
Ja.
Ne? Und auch schon so früh, wo man auch wirklich selbst am Fernseher merken konnte, was da für eine Last von ihm
ja,
genommen wurde.
Ne? Und
wie
die gesamte
viel Spaß
Mannschaft
er auch hatte. Richtig, ne? Ja. Und wie er danach aber auch wie befreit aufgespielt hat, ne?
Ja.
Und sich hat halt auch feiern lassen für, dass er den Ball irgendwo an der gegnerischen Eckfahne rausblockt und so, ne?
Ja.
Und wirklich, und du siehst dahinter diese euphorisierten Zuschauer, die ihn wirklich anschreien und er, ja. Ne? Und wo du wirklich, da lodert wieder das Feuer in ihm. Ja. Nee, ey, das war natürlich wirklich geil, ne? Und ja, beide Stürmer mit jeweils 3 Scorerpunkten, glaube ich, ne? Denn
unfassbar, der Typ.
Diese Traumflanke auf Ben Sebaini, dö. Die kriegt er ja, glaube ich, auch als Scorerpunkt zugeschrieben, so dass wir jetzt, wenn mich das nicht alles täuscht, nicht nur den besten Torschützen der Liga in unserer Sturmreihe haben, sondern ja auch noch den besten Vorbereiter.
Zumindest einen der besten Vorbereiter. Hattest du nicht noch irgendwie eine Antwort bei Twitter bekommen, dass da auch noch andere gleich aufliegen mit ihm?
Ja, hatte ich auch vorher gesehen, aber ja. In meiner selektiven Wahrnehmung habe ich das mal verschwiegen. Nein, okay, Kolo Muani von Frankfurt hat auch 5 Assists, Thomas Müller auch, aber das war ja Glück bei denen.
Ja, und das macht dir die Aussage auch nicht falsch.
Ja, richtig, genau. Das ist so wieder dieser alte journalistische Trick.
Ja, genau.
Können Sie ausschließen, dass...
Ja.
Ja. Kanzler Scholz schließt nicht aus, dass eine Atombombe auf Hamburg fallen wird.
Nee, das Entschuldigung, kann man nicht Autobombe.
Eine Autobombe.
Ja, du, ich muss neben Duksch, natürlich müssen wir gleich noch kurz über Füllkrug sprechen, ja. Vielleicht auch ein Tick länger über Füllkrug sprechen, aber ich fand ganz grundsätzlich halt eben, also auch andere Spieler, die komplett auf Adrenalin waren. Glaube ich, das beste Spiel, was ich je von Schmied gesehen habe.
Ja, richtig.
Unfassbar. Also wie er das Tor vorbereitet, ne, wie er um ein Haar, also wie er auch das Sprintduell gegen im 1:1 gegen Sommer noch gewinnt, kurz vor dem Tor von Duksch. Ein super Spiel gemacht und halt wirklich auch Ben Sebaini, ey, tut mir leid, ne? Ich habe glaube ich in meiner, ich bin ja schon echt, ich würde jetzt mal sagen, 40 Jahre Fußballfan, ne? Ich kann an einer Hand abzählen, dass ich so eine Kernschmelze bei einem Spieler erlebt habe wie bei Ben Sebaini. Dem ist ja nichts gelungen.
Ey, vor allem bei so einem guten Spieler, ne? Ich weiß noch, dass wir in der letzten Ausgabe vor dem Gladbach-Spiel hatten wir noch gesagt, so, da müssen Sie aufpassen über die Seite, weil Ben Sebaini da so ein bisschen diese Weiserrolle spielt bei Gladbach, ne? Und wahnsinnig gut ist nach vorne und gute Flanken und so. Und dann ist ihm, also da ist ja wirklich alles schief gegangen, ne? Ich glaube.
Wirklich, echt.
Ey. Also nicht nur dieses geile Körperklaus-Eigentor, wo man auch überlegt, also da steht ja auch weit und breit niemand von uns.
Was will er da machen?
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Also ich glaube, dass er einfach zu viel Zeit zum Überlegen hatte. Kann das sein? Er sieht den Ball auf sich zukommen. Ja, und dann er sieht den Ball auf sich zukommen und überlegt, was soll er machen? Ja. Und dann guckt er wieder hoch und plötzlich ist der Ball aber schon da.
Ja, und ne? Das ist das Sahnehäubchen, wirklich.
Und dann kommt
das Sahnehäubchen gewesen, ganz kurz nur, ich lasse dich gleich, im Stadion, ne, auf Distanz, es sah so bizarr aus.
Ja.
Weil die Flanke war so schlecht. Die Flanke war wirklich so schlecht. Die war halt einfach halb hoch.
Ja,
und da war halt kein Werderaner.
Da war keiner, ne? Also wenn da einer gestanden hätte, wäre die Flanke gut gewesen. Aber nein, aber nur noch diesen Halbsatz, den ich... Ja. Hätte ich schon noch gern zu Ende gesprochen, mein Freund.
Es tut mir leid.
Einfach mal ausreden lassen, ne? Mal ausreden lassen.
Ja.
Nein, ich wollte nur sagen, ne? Er sieht den Ball auf sich zukommen und überlegt und guckt dann wieder hoch, dann ist der Ball schon da und dann kommt dieser Reflex, weißt du, dass er dann, wie er es gelernt hat, da irgendwie hingeht, wie er den Ball am besten mit dem Fuß annimmt, wenn man wenig Zeit hat. So, und dann kommt das halt zu dieser komischen Hacken-Aktion, den er dann so... Düpp, düpp,
düpp, düpp, düpp. Übrigens auch eines meiner absoluten Highlights, ne, dass Ben Sebaini das Eigentor macht und die gesamte Werder-Kurve diese Torhymne von Gladbach anstimmt.
Ja.
Das ist für mich wirklich Situationskomik, wie ich es liebe.
Ja, auch eine echte Slapstick-Aktion, muss man sagen. Ja. Die Hallervorden-Aktion.
Ja, und hast du schon gesagt, ein echter Körperklaus. Aber was ich sagen wollte, ich fand sowieso die Defensivleistung von Gladbach an einigen Punkten wirklich bizarr.
Ja.
Also wirklich bizarr. Auch wenn man sich mal überlegt, ne, erstens wieder Ben Sebaini, dieser komische und verunglückte Rückkopfball vor dem 3-0, den Duksch erläuft.
Stimmt, der ist ja auch von ihm. Ja,
Sommer hetzt zurück auf die Linie. Dann gewinnt Duksch den Infall glücklich gegen Hoffmann. Hoffmann? Nee, wie hieß der 30er? Hoffmann?
Friedrich, oder?
Oder Friedrich, der kann auch sein.
Marvin Friedrich ist es.
Ne? Ja. Und Duksch dreht sich um und Füllkrug steht Mutterseelen allein.
Richtig.
Also der hat wirklich keinen Gegenspieler weit und breit. Und spätestens da müssen noch zwei Leute zurückhetzen und irgendwie Füllkrug decken.
Richtig.
Und Duksch kann in aller Seelenruhe den Ball unplatziert einfach nur in die Mitte legen.
Ja,
Füllkrug kann sich die Ecke aussuchen.
Ja, richtig, ne? Kann ihn mit der Seite in irgendeine, nach rechts oder nach links schieben.
Ja.
Strange. Also vor allem, wenn man auch bedenkt, dass Gladbach bisher in der gesamten Saison erst 5 Gegentore gefangen hat.
Ja.
Und jetzt in einem Spiel 5. Ja, völlig auseinandergebrochen. Und am meisten hat mich wirklich dann überrascht auch die Aussagen nach dem Spiel von Kramer und Farke, die halt beide meinten, ey, es ist eigentlich gar nichts passiert, womit wir nicht gerechnet hätten.
Ja, genau.
Ja, also dieses Pressing und diese Läufe von Werder, die sie immer standardmäßig machen, ne? Also wie zum Beispiel Schmied von dieser Achterposition in diesen Halbraum reinläuft. Mhm. Ne? So fallen ja 2 Tore, ne? Dass er so über diese halbrechte Seite in diesem Halbraum reinläuft. Das ist ja ein Klassiker von Ole Werner. eigentlich. Ja. Ne, ja. Dieses One-Touch und dann startet einer. Ne? Weiser zieht den Gegenspieler raus und dann startet einer in die Lücke.
Ja. Und das hat so oft geklappt, ne?
Ja, und Farke und Kramer sagten, ey, das haben wir 2 Tage lang 100 Mal in Videoanalysen vorher uns reingezogen. Mhm. Und dann machen die genau das und kommen trotzdem damit durch. Also völlig konsterniert. Auch Kramer, ne, vor dem wir ja noch wirklich Angst hatten vor dem Spiel der 10, keinen Stich gesehen gegen Grosso. Keinen Stich gesehen. Ja. Keinen Zweikampf gewonnen. Nichts, ja. Auch Stark in dem Zusammenhang, wo wir gerade bei Lobeshymnen sind, ja. Auch Stark, der Pieper so gut ersetzt hat.
Grundsolide, so gutes Spiel gemacht.
Ne, ja. Und der genau, schätze ich auch mal, dass es eine Sonderaufgabe war, ne, der ja ganz häufig auch sehr weit rausgerückt ist, auf die Sechserposition, und zwar immer, wenn Stindl sich hat fallen lassen.
Ja.
Ist er halt mit rausgegangen und hat das Pressing in der Mitte mit unterstützt, ne.
Ja.
Also, das war schon, ne, also
ich muss
diese
auch sagen,
spielintelligenten Leute wie Stindl und Kramer da komplett aus dem Spiel zu nehmen, Hammer.
Ja, und ich muss auch sagen, also spielerisch und körperlich und motivationstechnisch so eine Leistung abzuliefern, sowieso Hut ab, ne? Aber muss man auch sagen, der Spielzug vor dem 2:0, also den du gerade schon skizziert hast, ist für mich mit das Stärkste, was ich lange von Werder gesehen habe.
Ja, One-Touch.
Das sind ja wirklich,
ne?
Ja, 7 oder 8 One-Touch-Stationen gefühlt. Ja. Und dann gute Laufwege, und es ist ja wirklich auch alles so eng, ne?
Ja, also, richtig.
Ne, sie können sich da ja nicht einfach irgendwie durchkombinieren, weil Gladbach einfach, sondern die Zuordnung passt eigentlich grundsätzlich, und sie lösen 3, 4 ganz enge Situationen mit einem One-Touch so gut auf.
Richtig.
Ja,
und dann kommt wieder der klassische Lauf, ne? Und dann kommt wieder dieser klassische Laufweg eines Achters.
Ja,
und es ist wirklich wie gemalt, ne? Als hätte sich Ole Werner, als hätte er einen feuchten Traum gehabt, hinten den Ball zu holen mit Stark noch und so, durch das Pressing, ne? Den Gegner auf der Seite zu isolieren und dann den Ball zu erobern und dann aus dieser Situation, aus dieser Enge, sich mit One Touch vors gegnerische Tor zu spielen.
Ja.
Ey, 13 Minuten, doch der Name meines Sexvideos, aber Marvin Ducksch wird eine große Rolle spielen dabei.
Aber Niklas Füllkrug, also müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, wann ich das letzte Mal so begeistert von einem Werder-Stürmer war. Also auch in der wirklich jetzt auch über den Zeitraum, ne?
Ja.
In der Art und Weise, man denkt immer, ja, okay, und ne, er ist momentan in guter Form und momentan legt er jede Woche noch einen drauf, gefühlt.
Richtig.
Wirklich, was für eine Leistung. Also alleine, wie er das erste Tor macht, ne?
Ja.
Er ist ja wirklich als Schmied den Ball erkämpft und ihn an seinem Gegenspieler vorbeilegt auf links, um die Flanke zu schlagen.
Richtig.
Ist er 2 Meter hinter Scully.
Richtig, und zwar ungefähr am 16er, ne? Das wollte
genau.
Ich jetzt, hast du mir jetzt schon meine Gesprächskarte weggenommen. Aber genau das wollte ich, nee, alles gut, alles gut. Alles gut.
Ja. Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Nein, aber wir wollen ja mal wieder auf dasselbe hinaus, mein kleiner Bruder im Geiste. Ne? Dass er am 16er steht, und es ist ja schon ein taktischer Fehler von Gladbach, dass er da gegen Scully steht, weil Scully ist der rechte Verteidiger. Ne? Ja. Das heißt, wir haben schon geschafft, die Abwehr da so auseinanderzuspielen, dass da Elvedi und Friedrich, beide Innenverteidiger auf halb links gehen, sodass dann Füllkrug alleine steht gegen den rechten Außenverteidiger.
Ja.
Und wie er dann wirklich im richtigen Moment losläuft, den Zweikampf gewinnt und sich dann da so geil reinwirft und den direkt abschließt, furztrocken, ey, ich glaube, das letzte Mal so ein Stürmer, so eine Mittelstürmer, so eine klassische Mittelstürmeraktion ist Miro Klose.
Ja.
Das ist ein klassisches Miro Klose-Tor eigentlich.
Ja. Und ich finde es wirklich einfach immer wieder bemerkenswert, wie ihm seine Körperlichkeit mittlerweile auch in der Bundesliga einfach Vorteile verschafft, ne?
Ja.
Weil er ist ja jetzt nicht der Mega-Sprinter, aber auch in der Situation einfach durch simple Körperlichkeit sofort vor den Gegenspieler zu kommen.
Richtig.
Und das musst du in der Situation. Du musst in der Situation vor ihn kommen, um das Tor zu machen, ne?
Richtig, richtig.
Das macht er wirklich so unfassbar gut. Und dann müssen wir ja nicht drüber reden, ne? Klar, das dritte ist dann einfach, weil keiner mit ihm mitgeht, ne? Aber auch wie er das fünfte von Weiser vorbereitet. Alter Schwede.
Ja.
Zu warten, den Ball zu haben, zu warten, mit 2 Gladbachern vor sich, ne, und nicht nervös zu werden im 16er und den Ball dann durch die beiden durchzulupfen, als Volley-Vorlage für Weiser, unfassbar.
Das ist, genau, du bist schon beim 5. Tor jetzt, ne?
Ja, um bei Füllkrugs unfassbarer Leistung zu bleiben, ne?
Ja.
Also, einfach weil das nochmal wirklich auch, das war in Minute 73 oder 74.
Richtig.
Also, er zieht auch einfach durch.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also hat er nicht sogar auch den Kopfball von Weiser, der an die Latte ging, vorbereitet?
Ja, hat er auch. Richtig, hat er auch vorbereitet, ne? Und auch das beides Beispiele dafür, wie variabel Werder gespielt hat in der Offensive, ne?
Ja.
Du siehst, dass Weiser schießt ein Tor in Mittelstürmerposition und hat ja aber auch noch den Lattenkopfball, den Pfostenkopfball, auch in Mittelstürmerposition, wo Duxch und Füllkrug beide auf dem rechten Flügel den Angriff aufgebaut hatten.
Ja.
Ne? So, und Füllkrug dann flankt und oder auch die Chance von Jung in der ersten Halbzeit, wo er alleine vor Sommer auftaucht, wo du gemerkt hast, irgendwie die komplette Defensive von Gladbach auseinandergespielt.
Ja.
Ne? Ja. So oft, wie da Leute frei vorm Keeper waren. Duxch hatte auch noch einen Kopfball in der ersten Halbzeit, ne? Den er vorbei macht.
Zwei sogar. Der eine, der zu zentral kommt, den Sommer fängt.
Richtig.
Und der zweite, den er eigentlich machen muss, ne, weil er irgendwie, das sind 9 Meter oder so, und er kommt richtig gut an den Ball und drückt ihn dann leicht am Pfosten vorbei. Sommer schon geschlagen.
Exakt.
Und er drückt ihn leicht leider am Tor vorbei. Ja.
Exakt. Ja. Ja, und auch, wie gesagt, dann das 5. Tor, der Ball zu Füllkrug kommt, glaube ich, von Staye.
Ja, genau.
Also
richtig in den Rücken gespielt, richtig gut gemacht. Ja.
Ne, so. Und es ist, wirkt halt alles wie aus einem Guss irgendwie, ne? Auch egal, wer da kommt und so. Und eine Sache noch zur, wenn wir die taktische Betrachtung abschließen. Was für ein Mehrwert war das wieder mal, mit 2 Sechsern zu spielen?
Ja, und vor allem, wie gut war Gruev?
Ja.
Und was für ein gutes Spiel hat Gruev gemacht?
Und Groß aber auch, ne?
Ja.
Also Kramer komplett aus dem Spiel genommen. Ich glaube, dann verliert er aber das Duell vor dem Gegentor gegen Stindl da im Mittelkreis, ne, wo dann der Ball zu Thuram durchgesteckt wird.
Aber das macht
wird.
Stindl auch so gut, ne?
Ja.
Arsch rausdrehen ist halt Routine und er spielt, der Pass ist einfach Weltklasse von Stindl.
Gar keine Frage, ne? So, und natürlich gewinnst du da nicht jeden Zweikampf und er blieb ja auch liegen irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er auch einen Arsch irgendwie in die Eier gekriegt und das tut erstmal weh oder so, ne? Oder an die, was weiß ich. Trotzdem ist es natürlich sein Ding, aber trotzdem Wahnsinn. Und auch Grujew, der genau da jetzt diese Balance reinbringt, der ja nun auch keine, also Groß hat ja trotzdem weiter den klassischen Sechser gespielt, ne?
Ja.
Und war da halt auch der praktisch so eine Art Defensiv-Quarterback, ne? Und Grujew ja auch jetzt eher als Achter unterwegs, aber du merkst halt diese defensive Denke. Ne? Und dieses Zustellen von Räumen und also das war, muss ich echt sagen.
Ne? Grujew hat innerhalb kürzester Zeit Staye den Rang abgelaufen.
Ja, absolut.
Staye steht jetzt hinter Grujew.
Ja, richtig.
Und was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, zum 5-1, weil du gerade auch sagtest, ne, egal wer kommt, ja, unfassbar, 30 Sekunden bevor das Tor fällt, kommen Burke und Staye auf den Platz, werden eingewechselt und Burke gewinnt das erste Kopfballduell und Staye spielt den Ball in die Mitte.
Exakt.
Einfach so gut.
Ja.
Oh Mann, ja, das ist wirklich, ich hätte das nicht für möglich gehalten, ne? Aber es macht wirklich auch in der ersten Liga praktisch nahtlos, wenn nicht sogar noch mehr Spaß, Werder zu gucken.
Ja.
Und das ist echt krass. Ne, und es ist genau das, was wir letzte Folge schon gesagt haben. Die Art und Weise, also darauf führe ich es zurück, ne, auch die Art und Weise, wie Werner das Team vorbereitet.
Ja.
Ne, einfach wirklich offensichtlich in der Lage, den Finger auch immer genau in die richtigen Wunden zu legen und zu sagen, darauf müssen wir achten, das müssen wir tun und so.
Ja.
Und habe ich ein paar Mal gesehen, auch im Fernsehen, weil in den Nachberichten ein paar Mal gesehen. Man hat ganz oft den Umschnitt gesehen von der Kamera auf Werner, wie er nach einem Tor sich Spieler ranholt und mit dem redet.
Richtig, ja? Richtig.
Und das Gespräch dauert, weiß ich nicht, 10 Sekunden.
Ja,
und die Spieler, du siehst richtig, wie die Spieler ihn angucken, zweimal eifrig nicken und sagen, ja, okay.
Exakt, ne? Exakt.
Also worüber wir schon mal gesprochen haben, dieses einfache Anweisung, sie verstehen sofort, was er von ihnen will, ne? Ich glaube, das ist Gold wert derzeit.
Exakt, ne? Und genau, und eben, ja, worauf du hinaus wolltest, ne? Also keinen Spieler zu überfordern, sondern jedem Spieler genau auf dem Platz zu sagen, das ist dein Tanzbereich und da machst du das.
Ja.
Und wenn alle das machen, ja, wenn alle das machen in ihrem Tanzbereich, dann sind wir zusammen eine Bundesligamannschaft.
Ja.
Weil das ist ja jetzt auch gestern, das ist ja jetzt wieder kein taktisch überraschender Winkelzug, den er da rausholt, sondern wenn selbst Farke und Kramer nach dem Spiel sagen, jo, du wussten ja, dass es genau so kommt, ne?
Ja.
und trotzdem mit, ne? nach 13 Minuten 0-3 hinten liegen. Also eine Mannschaft, die ja wirklich ganz andere Ansprüche hat.
Stop the bleeding.
Hammer. Naja, und genau dieser Blick, ich konnte mich erinnern, also wie er Grujew rausholt, ich glaube nach einem 2-0 oder so, und Grujew ihn wirklich anguckt, wie so ein Hund, sein Herrchen, wenn das Herrchen den Stock wirft oder den Ball, ja, und Grujew guckt ihn an und sagt, ich lauf dahin, ich hol ihn, ja. ist mir scheißegal, was du jetzt machst, wo du den hinwirfst, ich werd ihn holen.
Ja. So. Ich vertrau dir.
Ja, und genau so, ne, und ja, Wahnsinn.
Ja, wie gesagt, nehme ich auch in der Höhe so gerne mit, das Erlebnis im Stadion war einfach echt nochmal umso krasser, wirklich. Ja. Also dann auch, ich liebe das dann ja auch immer, ne? Nach solchen Spielen dann einfach noch irgendwie mit dem gesamten Stadion dann noch irgendwie ins Viertel zu laufen. Es ist schon dunkel draußen und so. Und die Stimmung ist einfach gut, es ist geil.
Ja.
Macht, das ist einfach wirklich schön. Sowas liebe ich.
Ja, ja, ey, wir haben ja wieder im Froggies geguckt, ne?
Ja.
Hier Jungs vom Fanclub Verde Bianco Pazzo und Timo hatte Geburtstag am Samstag und John, ein anderer Kumpel, schon letzten Mittwoch. Und wir meinten schon vorher dann am Samstag, als Timo dann kam mit seiner Verlobten, ne? Schon, dann sahst du halt diese Bilder von Regenbogen überm Weserstadion und so. Wir meinten schon so, Timo, das ist alles für dich gemalt. Du hast dir einen klaren Sieg gewünscht, ohne Zittern. Christe heute. Ja, ja, hat er gekriegt, ne?
Hast du gut eingetütet?
Ja, nee, das war
ja geil.
Bisschen auch Ole Werner.
Ja, und jetzt, wenn man jetzt mal, ich meine, ich hab's noch als Gag gesagt mit vier Toren Unterschied schnappen wir sie.
Ja, ja,
so als kleinen Gag und ja, siehe da, wir haben sie hinter uns gelassen.
Ja.
Also das ist schön zu sehen. Ja, wir sind jetzt Achter. Also wer hätte das gedacht? Achter, und zwar sozusagen die Spitze des Zwölferclubs mit 12 Punkten.
Richtig.
Und ja, ich sag mal so.
Wie gesagt, man kann, ne, war glaube ich ein Tweet von Ralf Wiegand, ne, Sportjournalist auch, der schrieb, man kann 12 Punkte holen wie Augsburg oder 12 Punkte holen wie Werder Bremen. Ja. Es macht, es ist auf dem Papier dasselbe, aber... Ja. Fußballästhetisch gesehen.
Ja. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja. So ist es. Ja, genau, wir haben 12 Punkte, Torverhältnis plus 5, was auch wirklich gut ist.
Ja. Und rein rechnerisch könnte ich jetzt die Champions League Hymne wieder rausholen.
Ja, ich bremse noch mal kurz und aber nicht die Euphorie, denn das Wichtigste ist ja, wenn man nach unten guckt, ne? Guck mal, wir haben 12 Punkte, das bedeutet 11 Punkte Vorsprung auf Bochum schon mal. Ich glaube, Bochum ist weg. Ja,
ist also, ja auch geil, das am 9. vor dem 9. Spieltag zu sagen, aber ja, gut.
Aber Alter, wenn du einen Punkt hast,
ja, das stimmt schon.
Und also da bin ich mir doch, selbst wenn wir jetzt einbrechen, werden wir 11 Punkte vor Bochum, werden wir über die Runden schaukeln, auch bis nächstes Jahr im Mai, da bin ich mir sicher. Aber wir haben auch schon 7 auf Stuttgart jetzt und 6 Punkte Vorsprung auf Schalke und das werden ja, denke ich mal, dann doch auf lange Strecke eher die Teams, die wir hinter uns lassen müssen.
Ja. Ja, du hast aber auch recht, die Rechnung hast du neulich mal aufgemacht, wenn ich jetzt vor uns gucke.
Ja.
Da sind noch, also im oberen Drittel sind noch relativ viele Teams, die wir noch nicht hatten, ne?
Richtig.
Also Tabellenführer Union, Tabellenzweiter Freiburg, Tabellendritter Bayern hatten wir alle noch nicht.
Richtig. Dann
den 5. Hoffenheim haben wir jetzt am Freitag.
Ja.
Und den 7. Köln hatten wir auch noch nicht.
Richtig. Und viel mehr stehen aber nicht mehr vor uns.
Ja, das stimmt. Frankfurt steht noch vor uns, die hatten wir schon. Und Dortmund.
Richtig.
Ja.
Oh, genau, und Gladbach stand auch vor uns.
Ja,
die haben wir jetzt schon hinter uns gelassen.
Genau. Und also ich nenne mich Unke, ne? Aber mit einem Dreier in Hoffenheim haben wir die auch überholt.
Richtig. Genau, und dann haben wir auch entweder Bayern oder Dortmund einen von den beiden eingeholt.
Dortmund hätten wir in dem Fall überholt, wenn Dortmund dann am nächsten Spieltag in München verliert.
Richtig, stimmt.
Oh Gott.
Gut, okay, jetzt einmal kurz Augen zu machen und die Champions League Hymne in Gedanken hören. Und dann
vor sich
wieder
hinsummen, genau.
Und dann wieder gucken, dass man noch 11 Punkte Vorsprung auf Bochum hat, bitte.
Ja, ja, genau. Das habe ich mir vorgenommen und mir geschworen, ich werde wirklich bis zum Ende in erster Linie nach hinten gucken. Das nach oben, das sieht alles lustig aus, aber jede Gags und jede Witze und jede Koketterie mit Europa League und Champions League verbiete ich mir kategorisch.
Ja.
Das ist zwar leistungstechnisch momentan, aber ich genieße es, solange es funktioniert. Und wie gesagt, als gebranntes Kind die Abstiegssaison, ich sag nur 30 Punkte, ja. Da werde ich bis zum Ende zittern.
Ja. Na gut.
Ja, Mann.
Andere Frage. Füllkrug für Deutschland, war das nach Abpfiff oder während des Spiels? Hast du mitgesungen oder?
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Ah, okay. Vielleicht stimmt das auch gar nicht und das war wieder irgendeine selektive Wahrnehmung und
Deepfake.
Naja, reicht ja manchmal, wenn fünf Leute auf irgendwo in der letzten Ecke des Oberrangs das singen. Können ja Medien danach auch schreiben, im Weserstadion wurde gesungen.
Aber das wollte ich gerade sagen, ne? Also du hast ja recht an dem Punkt, weil Füllkrug macht es halt selbst, ne? Er durch seine Leistung bringt er immer mehr Medien dazu zu sagen, Füllkrug in DFB-Form.
Ja.
Und du weißt, wie es ist. Je häufiger das wiederholt wird und je häufiger das aufkommt, desto häufiger landet es bei Flick und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Flick denkt, muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch nicht nur medial, sondern die Leistung ist ja, also es ist ja wirklich auch, also langsam muss man auch einfach sagen, die Diskussion musst du führen bei der Leistung.
Also wenn so ein Stürmer bei einer anderen Mannschaft spielen würde, was weiß ich, bei Union oder so oder bei Freiburg oder was weiß ich wo, würden wir ja auch sagen, warum, ne? Das ist eindeutig der beste Mittelstürmer, die klassische Neun, der muss natürlich mit, ne? Ja, der gut, und dann ist halt auch das ganze, ja, das mediale Setting dreht sich halt auch immer mehr dahin, ne?
Genau.
Gestern Abend habe ich Sportclub im NDR Fernsehen geguckt, hier mit meiner Kollegin Ina. Die haben den Spielbericht darüber aufgezogen. Also gar nicht mehr frontal diese Sensationsleistung von Werder, sondern das schon daran aufgehängt. Und Lothar Matthäus war Co-Kommentator bei Sky am Samstagabend, der wurde auch ständig drauf angesprochen und sagte dann irgendwann auch, ja, der Hansi ist ja nicht blind oder so.
Ja, ja, ne? Genau.
Und klar, und je mehr Experten in Anführungszeichen natürlich dann auch, um die Seiten zu füllen, gefragt werden, desto mehr Experten sagen dann natürlich auch, natürlich muss der mit. Ja, sonst wären es ja keine Experten. Ja. Ne? So, und auffällig aber auch, also erstmal großartig, dass mehrere Mannschaftskollegen ja wohl auch gesagt haben, er hat's verdient, wir werden alles tun, um ihm dabei zu helfen und so, und wir gönnen ihm das und so. Duxchi meinte das ja. Ja. Unter anderem, ne, und Niklas Stark auch, sagte das auch. Und dann halt auch interessant, die Wortwahl, die identische Wortwahl von Füllkrug selbst und von Ole Werner, woran du schon immer merkst, dass sie sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, ne, und sich da eine Spreche verabreden, sozusagen.
Ja,
genau, ne, es ist immer heißt, ich kann das nicht beeinflussen. Ja. Ich achte auf mich. Ich werde mich darauf konzentrieren, das gut zu machen, was ich beeinflussen kann. Ja. Alles andere liegt nicht bei, ne? So, und tausche mir gegen ihm, ne? Und dann hast du den Satz von Ole Werner.
Ja, genau.
Fast wortgleich. Also es würde mich doch sehr wundern. Wenn ich das richtig weiß, steht jetzt demnächst an für jeden Nationalkader, dass 50 Spieler benannt werden.
Ja, stimmt, so dieser vorläufige, ne?
Genau, wegen Dopingproben und so weiter. Gut, da bleiben dann am Ende, bleibt dann, glaube ich, knapp die Hälfte nur übrig. Oder ich glaube, 26 dürfen mit,
ja,
ne?
Genau. Weil's, mein ich auch,
ja. Ja, in der Wüste so heiß ist, ich weiß nicht. Aber wenn er da dabei ist, dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Bin mal sehr gespannt.
Ja. So viel zu den Personalien oder müssen wir noch was mit unseren beiden Problemfällen? Gibt's was Neues von Tim Wiese denn?
Ja.
Ich habe nur die Überschrift gelesen, dass er sich von den Nazi-Vorwürfen distanziert, dass er mit solchen Leuten nichts zu tun hat und dass er sich gegen die Vorwürfe wehrt und dann hatte ich schon keine Lust mehr, diesen Artikel überhaupt nur zu lesen.
Ja, machen wir einmal eben schnell. Also, genau das, was du gesagt hast. Tim Wiese sagt, das ist totaler Quatsch. Und wer weiß, ich habe ganz viele Freunde mit Migrationshintergrund. Okay, ne?
Ja, was hat denn, das ist auch immer so ein komisches Argument. Ich habe schon mal beim Griechen gegessen, deswegen kann ich kein Nase. Das ist doch
ja, ist es auch. Ne, deswegen rutsche ich da einmal kurz drüber. Ich will aber auch nochmal sagen, wir haben einen sehr
deswegen rutsche ich Post. Da kurz mal drüber, Name meines dritten Sexvideos.
Ja, schön, wie ernst du bleibst.
Also, schwer bei Tim Wiese.
Jetzt lass mich den Satz mal zu Ende bringen.
Entschuldigung.
Also, wir haben eine ziemlich interessante Antwort auf unsere letzte Folge im Worum bekommen, der Folgenfaden. Da hat ein User MG auch nochmal ziemlich detailliert aufgeschlüsselt, was, wer, wann, wie, wo und um wen es sich da handelt. Die Leute, mit denen sich Tim Wiese auch immer wieder gezeigt hat, das war aber auch offensichtlich nicht nur eine Situation, sondern mehrere. Wirklich einschlägig Bekannte ist auch, also zeichnet dann schon noch ein etwas deutlicheres Bild. Wen das interessiert, der kann im Worum mal schauen. Mhm. Aber was ich halt eben jetzt im Nachgang auch so ein bisschen unglücklich fand, das Worum hatte dann, wir hatten ja in der letzten Folge noch gesagt, Werder habe sich bislang nicht geäußert, hatten sie auch nicht. Sie haben sich dann im Nachgange der ganzen Berichterstattung darüber haben sie sich dann wohl doch nochmal genötigt gesehen, das auch nochmal ein bisschen einzuordnen.
Weil sie ja nicht die Veranstalter des Spiels waren, ne? Sondern das war ja, glaube ich, das war ja Pizarro selber beziehungsweise eine Agentur, die dieses Spiel, glaube ich, organisiert hat, ne?
Nee, das hattest du das letzte Mal erzählt, dass es bei Frink so war, weil Jungs aus deinem Fanclub da wohl auch damals irgendwie da involviert waren, zumindest mit einer Agentur. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war es in diesem Fall nicht so. Also Werder hatte wohl durchaus Einfluss drauf.
Okay.
Aber ich arbeite das einmal kurz rückwärts ab. Der erste Tweet gestern vom Worum, da habe ich ehrlicherweise gedacht, ach Werder, Leute, ernsthaft. Das Worum zitierte Hess Grunewald mit sie hätten mit Wiese schon im März gesprochen und hätten damals zu ihm gesagt, dass sie sich von ihm distanzieren müssten, wenn er weiter Posts absetzt, auf denen er sich mit Menschen aus der rechtsradikalen Szene zeigt. Das hat dann im Nachgange für ein Geschmäckle gesorgt, weil viele Werder-Fans dann auch sagten, ach, und wenn er das nicht postet, darf er sich aber weiter mit solchen Leuten abgeben und dann ist es Werder egal oder was. Ja, also ne, es war genau diese Interpretation, wo ich dann auch dachte, es klingt mindestens unglücklich. Die Deichstube hat daraufhin gestern ihren Artikel zu der ganzen Thematik nochmal aktualisiert und die haben wohl etwas detaillierter und ausführlicher mit Hess Grunewald gesprochen. Und der sagte dann unter anderem im Interview mit der Deichstube, sie hätten Tim Wiese jetzt zu Pizarros Abschiedsspielen nicht eingeladen, aber sie haben da Claudios Wunsch entsprochen. Mhm. Also das, was wir das letzte Mal schon vermutet hatten, ne, dass Claudio Pizarro da wohl auch Wert drauf gelegt hat, dass er kommt. Und sie haben Tim Wiese nach den Worten von Hess Grunewald nochmal klipp und klar gesagt, hör mal zu, also du bist ehemaliger, verdienter Spieler von Werder, wir erwarten, dass du die Werte des Vereins vertrittst. Mhm. Ja. Und er habe sich jetzt in einem ersten Statement klar von der Gesinnung distanziert und sie würden jetzt da ein genaues Auge drauf haben und er müsse sich genau an diesen Worten messen lassen.
Okay.
Und wenn man jetzt auf der anderen Seite halt eben dann die auch im Worum verlinkten Fotos von Wiese an mehreren Punkten mit eben diesen Personen aus der rechtsextremen Szene sieht, dann ja,
sind sie das?
Ausgang offen,
ja, würde ich mal sagen. Okay, aber sag's nochmal, diese Fotos sind schon älter.
Ja, es sind jetzt mehrere. Ich weiß nicht mehr genau, welches von wann ist. Der User MG schrieb im Worum unter anderem, das eine Foto sei aus dem vergangenen Dezember. Also
Das ist noch nicht so alt.
Genau, und es sind halt eben auch wirklich mehrere, offensichtlich mehrere Situationen gewesen. Und ja, kann man sich im Worum mittlerweile auch relativ gut schlau zu lesen und sich ein eigenes Bild machen. Deswegen, also wer da nochmal irgendwie Interesse hat, MG, nochmal danke für die detailliertere Aufschlüsselung. Und wie gesagt, wer da tiefer eintauchen will, um sich ein genaueres Bild zu machen, nehmt das Worum als Anstoß und dann schaut halt, was ihr dazu zu der Thematik sonst noch findet.
Ja, gut. Okay, also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, sich da im Nachhinein zu positionieren als Werder Bremen, wenn das so stimmt, dass gesagt wurde, mach das noch einmal und du bist raus hier. Okay, in dem Fall, war es ja nun auch keine persönliche Einladung vom Verein und also, tja, keine Ahnung.
Ja, naja, viele Werder-Fans sagen halt, Werder müsse da deutlich klarer und rigoroser sein. Hess Grunewald sagt dagegen, solange jemand nicht gegen die Stadionordnung verstößt, ja, wird er auch nicht von uns vor die Tür gesetzt. Ne?
Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich verstehe auch die Intention, aber naja, ich sag mal so, man kann in den Kopf von Tim Wiese zum Glück nicht reingucken. Und man wird vermutlich auch nicht allzu viel sehen, außer ein bisschen Gel, das reingetropft ist vielleicht durchs Ohr oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt bei Werder auf der Gästeliste die nächsten Jahre nicht mehr ganz oben steht.
Ja. Davon kann man, denke ich, ausgehen. Und ja, ist vielleicht auch ganz gut so. Mal gucken, ob das jetzt auch medial nochmal einen Nachgang hat. Ja. Herr Hess Grunewald hat sich in der Deichstube alle Mühe gegeben, dass im Sinne der klaren Positionierung von Werder Bremen in Sachen Rassismus etc.
Okay.
Hinzustellen.
Ich sag mal so, vielleicht muss man auch irgendwann aufhören, diesen Menschen so viele mediale Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht ist es halt auch einfach völlig egal, was der gute Mann so what.
Haben die Werder Ultras dann ja recht mit ihrem Banner, Leuten wie Tim Wiese keine Bühne zu geben im Weserstadion. Das ist dann mindestens ein berechtigter Hinweis.
Gut.
Aber Hoffenheim.
Ja.
Um mal wieder zu den schönen Sachen zu kommen.
Ja. Das weißt du ja noch nicht, ob es die schönen Sachen werden.
Ja, aber es ist Fußball und Werders Fußball ist momentan schön, deswegen das kann man, denke ich, erstmal festhalten, auf jeden Fall. Freitag ist das Spiel schon, ne?
Ja, ich glaube, Freitag ist das Spiel schon. Man kommt ja ein bisschen durcheinander mit in dieser komischen Woche. Also heute ist Feiertag, heute ist Montag. Ja, warte mal, von Samstagabend auf Freitagabend, das ist gefühlt wirklich eine kurze Woche.
Fast schon eine englische Woche.
Ja, muss man sich richtig beeilen, wenn man diesen Podcast noch zu Ende hören will.
Ja, ist wohl wahr. Und es ist in Hoffenheim, da muss man dann auch früh anreisen. Das wird ja wirklich, das muss ja, also es werden ja 200.000 Leute erwartet zu dem Spiel.
Ja, genau. Ja. Wobei in der Region Hoffenheim, glaube ich, die Straßen deutlich voller sind als das Stadion immer.
Wohl wahr, ja.
Aber
wo die Bürgersteige ab 17 Uhr hochgeklappt werden.
Ja,
ja gut, aber Hoffenheim halt.
Ja, hat immer das Potenzial, das Spiel in Hoffenheim zu einem Heimspiel zu machen, so wenig Leute wiederkommen, gerade am Freitagabend. Ja, Wundertüte, oder? Also Hoffenheim ist aktuell, wir haben es eben ja schon kurz gesagt, Fünfter mit 14 Punkten.
Genau.
Also
wirklich mit starken Leistungen schon, ne?
Ja, mit starken Leistungen und auch einem Torverhältnis von plus 5, genau, 13-8, haben also auch nicht viel kassiert, aber das war bei Gladbach ja auch so. Ja, und ist eine ziemliche Wundertüte, ne? Hat jetzt 1-1 gegen Hertha gespielt.
Genau, mit einer mäßigen Leistung.
Richtig, ne? Aber grundsätzlich eigentlich, denke ich mal, eher eine positive Überraschung bisher. André Breitenreiter, Trainer.
Ja. Spielerisch sieht das schon sehr gediegen aus. Kann man nicht anders sagen, ne?
Ja.
Ja, aber mittlerweile glaube ich auch, die Hoffenheimer werden sich akribischer auf den Aufsteiger vorbereiten, als sie das vielleicht bei anderen Teams tun sollten. Mindestens mit der breiten Brust, mit der Werder jetzt kommt, oder nicht?
Ja, ich denke mal, ich meine, also, ja, schwer zu vergleichen jetzt mit Gladbach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die natürlich also das gesehen haben, ne, dass unser Offensivspiel aufgegangen ist, obwohl Gladbach genau damit gerechnet hat. Also irgendwas, denke ich mal, werden die sich einfallen lassen müssen. Die Frage ist halt natürlich auch, wenn du genauso auftrittst auswärts, ist Hoffenheim halt auch dafür gut, dir früh einen einzuschenken. Dann kann natürlich aus einem 5-1-Gefühl auch mal schnell ein 1-5 werden. Das ist ja einfach so. Ja, schwer zu sagen. Wie ist denn das System bei denen? Spielen die ähnlich?
Da fragst du jetzt natürlich genau den Richtigen. Aber ich bin jetzt gerade mal ganz kurz hängen geblieben an ihren letzten Spielen.
Ja.
Und die haben jetzt Mitte September haben die zwei Heimspiele hintereinander gehabt. Das war 0-0 gegen Freiburg, was ja
gut ist.
Okay ist. Ja, und haben aber auch Mainz 4-1 nach Hause geschickt, ne? Also,
ja,
das ist schon, die Leistungen lassen eigentlich alle aufhorchen. Die haben unter anderem in Leverkusen 3-0 gewonnen.
Ja.
Haben Ja, ja, haben Augsburg geschlagen, haben in Dortmund ganz knapp nur verloren. Also, das ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall eine ziemlich interessante Kiste, würde ich sagen.
Ja. Hier im Kicker, ich habe mir nochmal die Aufstellung angeguckt vom Spiel in Hertha. Ist das mit zwei Stürmern, Dabur und Baumgartner, aufgeführt, beziehungsweise Kramaric noch dahinter und Prömel. Also die haben auch wirklich eine gute Offensive. Ja. Und bei denen geht, glaube ich, noch mehr über Außen als bei Gladbach.
Mit Angelino und so.
Genau,
ne?
Die haben Angelino, glaube ich, getauscht oder so mit Raum, ne? Mit Leipzig. Rechts der unverwüstliche Schaderabek, der gefühlt ja auch schon seit 1994 da spielt.
Stimmt.
Und Vogt haben sie ja auch noch, unseren Ex-Verteidiger.
Der da mittlerweile auch wieder Stammspieler ist und ist ja nicht sogar Captain, das weiß ich gar nicht.
Ja, und er ist auch nicht der Schnellste, ne? Also das könnte auch wieder eine Option sein mit Anlauf.
Die haben ja auch Kabak, ne?
Richtig.
Kabak ist da ja auch ein Gewechsel, ja, stimmt.
Richtig. Ja, aber stehen hinten nicht mit Viererkette, sondern auch mit so einem 3-5-2 oder 5-3-2. Also spiegeln unser System so ein bisschen. Und das macht es natürlich erstmal beim Räume zustellen und auch beim Pressen und beim Anlaufen für uns schwieriger, ne? Als wenn du auf eine Viererkette mit einem gegnerischen Stürmer.
Ja. Ja, also kann ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht einschätzen. Also wenn wir uns dem Freitag nähern und 20:30 nähern, werde ich, glaube ich, wieder ziemlich nervös sein und auch mit einer gehörigen Portion Respekt vor denen.
Also und wie gesagt, irgendwann müssen wir uns eh nochmal drauf einrichten, dass wir als Aufsteiger auch nochmal was auf die Fresse kriegen, ne? Das wird nicht, das geht ja jetzt nicht immer so weiter.
Ja. Das stimmt.
Aber was wir, ne, ich sag's mal wie Füllkrug, aber was wir beeinflussen können, sind natürlich unsere Tipps, was die Aufstellung angeht. Also, was denkst du? Stark mit einem guten Debüt, finde ich.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Kannst du den
jetzt kommen ja auch wieder, ne?
Ja, scheiße, dass ich zuerst gefragt habe, ne? Ja. Kann man den jetzt überhaupt wieder rausnehmen für Pieper?
Ja. Also macht Werner ja zumindest immer so, ne?
Ja.
Wenn die unangefochtenen Stammspieler wiederkommen, rücken die, auch wenn sie eine gute Leistung gebracht haben, die anderen Spieler ins zweite Glied. Das war bislang oft so. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Pieper wieder spielen wird.
Ja.
Ist für stark natürlich gemein, aber das Gleiche wird für Staye gelten. Gruev hat so ein gutes Spiel gemacht, der wird weiter spielen, glaube ich.
Ich denke auch, dass sich an und auch bitter für Leo.
Ne? Ja.
Der ja jetzt auch erstmal drauf, aber im Moment kann man Grujew, finde ich, da nicht rausnehmen. Weil das,
aber ich könnte
so
mir vorstellen, dass Schmied wieder rausrutscht.
Nee, das nach der Leistung kann ich mir das kaum vorstellen. Ich fand ihn überragend im Mittelfeld.
Ja, war auch wirklich gut. War wirklich gut, aber du weißt, ne, Leo ist eine der Säulen von Werner. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich draußen lässt.
Ja.
Wenn er fit ist.
Ja, schwer zu sagen, aber ich würde,
das ist echt schwer zu sagen, ja.
Ich würde, auch wenn ich sehe hier Kramaric und Prömel in der Offensive, bei Hoffenheim würde ich doch wieder zu den beiden Sechsern tendieren.
Ja, ja stimmt. Ja.
Wie gesagt, also Grujew in Anführungszeichen, weil das ja irgendwas zwischen 6 und 8, ne, so, aber nee, ich glaube auch, Pieper die einzige Veränderung für Stark.
Ja, genau.
Und ansonsten,
Mittelfeld bleibt so.
Gelbsperren oder so haben wir nicht zu befürchten, ne? Oder irgendwelche anderen.
Boah, da müsste ich jetzt, das müsste ich nochmal, aber nee, das
haben
hätten
wir mitgekriegt, glaube ich.
Genau, wollte ich gerade sagen, das hätten wir mitbekommen, ne?
Ja.
Ja, deswegen, also dann ändern sich im Prinzip unserer bescheidenen Einschätzung nach bei Rate die Aufstellung nur Pieper für Stark.
Ja.
Und den Rest, den Rest dürfen sie dann, es ist ja auch wirklich, ist echt, mittlerweile hast du ja echt so viele Härtefälle auch im Team, ne?
Ja.
Da sitzen dann ja wirklich auf der Bank wirklich gute Leute, ey.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich, so wie Ole Werner Fußball denkt, ist es natürlich jetzt auch nicht so schwierig, gerade die Aufstellung zu machen, weil Ole Werner ja auch meistens sagt, wir machen alles so wie letzte Woche.
Ja, genau. Ja. Ja, genau, ja, genau. Ich wechsle nur da, wo es muss.
Ja, genau.
Ja. Ja gut, okay, aber dann wird es ja sogar noch interessanter, wenn wir jetzt mal vermuten, wie es ausgeht.
Ja, du hattest jetzt zum ersten Mal gegen uns getippt, ne?
Genau.
Und ich
hat funktioniert.
Ich hatte unentschieden 1-1 getippt.
Ja.
was beides sehr weit vom 5:1 von der Gala entfernt war. Aber gut, die Schelde
nehmen wir gerne. Also ich sag 2-1 Hoffenheim.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber das ist mir auch mit der Aufstellung, das ist mir schon wieder zu viel Harmoniesuppe hier. dann sage ich 2:2.
Ja, wir unentschieden in Hoffenheim mögen wir. Ich erinnere an das 4:4. Philipp Bargfrede mit der 44 macht das 4:4. Ja,
Philipp Bargfrede.
Auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das war ein legendäres Spiel.
Ja gut, von Bargi musst du dir jetzt auch nicht so viele Tore merken.
Nee, das stimmt. okay, dann sag ich 2:1 für Hoffenheim. Du sagst 2:2, wieder ein Unentschieden. In der Konstellation hat das bei Gladbach schon mal wunderbar funktioniert.
Ja.
Ich gehe fest davon aus, dass wir mit 3 Punkten aus Hoffenheim wiederkommen.
Ja, wir erwarten das.
Ja, genau. Das ist alles andere wäre eine Enttäuschung. Ja, komm, aber dann machen wir jetzt hier einen Haken dran, oder?
Ja. Beenden wir großartig. Die 13-Minuten-Folge nach, was haben wir, 45?
Nach 45 Minuten, genau. Genau eine Halbzeit. Ihr Lieben, kommt gut in die Woche. Fällt einem naturgemäß leichter nach einem 5:1 gegen Gladbach im Abendspiel des 8. Spieltags am Samstag. Deswegen, das genießen wir jetzt noch ein bisschen. Und wie gesagt, es ist nicht allzu lange bis zum Freitagsspiel in Hoffenheim. Dann werden wir doch sehen, ob unsere Prognosen wieder so dramatisch falsch liegen, dass Werder sich freuen kann. In diesem Sinne, mein Lieber.
Moderationstalente.
Ja, also, weißt ja. Überleitung, Moderation.
Ja.
Kannst du mich nachts wecken um 3.
Das war, jetzt kommt.
Ja, genau. Musst morgen wieder arbeiten? Wie sieht's aus?
Ja, ich habe Spätdienst und dann Mittwoch, Donnerstag Nachtschicht. Bedeutet aber, ich schlaf mich Freitag an das Abendspiel ran.
Das ist gut.
Und werde mir ein kleines Alster aufmachen zum Frühstück.
Ja. Ich drücke die Daumen, wünsche dir eine nicht allzu stressige Woche und euch allen da draußen. Kommt gut hin. Vor dem Hoffenheim-Spiel machen wir keine neue Folge mehr. Wir hören uns dann danach wieder. Und deswegen teilt es euch gut ein.
Gute Woche.
Macht's gut.
Gutes Spiel.
Ciao.